Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen an diesem vierten Advent zu unserer jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet die Prophezeiung des Zacharias. Vorher jedoch hören Sie noch eine Schriftlesung. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel inneren Gewinn beim Hören dieser Botschaft sowie Gottes reichen Segen für die kommende Weihnachtszeit.
Und wir möchten auch heute Morgen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Sie dürfen zur Schriftlesung sitzen bleiben, weil es sind knapp 40 Verse, die ich aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 vorlesen möchte. Lukas Kapitel 1. Und zwar wird uns Norbert Lied die Botschaft weitergeben zum Thema die Prophezeiung des Zacharias und dazu diese Verse. Ich lese Lukas Kapitel 1, die Verse 5 bis 25 und dann 57 bis 75. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volks betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zu Gesinnungen der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollten zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Und dann ab Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht, um ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her gewesen waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er uns unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens.
Der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort. Ich las gerade eine Geschichte, ich glaube, die steht im nächsten Mitternachtsruf von Ernst Kraft aus Sao Paulo. Er berichtet über einen jungen Mann, der sollte, ich glaube, einer seiner ersten Botschaften halten und er war ziemlich ungeübt und ziemlich nervös und gespannt auf den nächsten Sonntag, als er dann eben die Botschaft halten sollte und dann hat er sich gedacht, als er sich vorbereitete, jetzt will ich mal üben, diese Botschaft zu predigen. Und dann ist er in den Wald gegangen, wo er ganz alleine ist, um dann einfach mal so richtig laut die Botschaft zu verkündigen, den Tieren und den Bäumen, die da stehen. Und er hat dann die Botschaft auch richtig geübt und verkündigt und sogar am Schluss geübt, einen Aufruf zu starten und zu sagen, wer an Jesus glauben will, der soll jetzt hervortreten. Und auf einmal kam ein Mann hinter einem Busch oder Baum hervor. Es war ein entflohener Häftling. Und der hat dann die Botschaft angenommen und an Jesus geglaubt. Gott will, dass wir reden, nicht, dass wir stumm sind. Und er wirkt die Frucht. Hier in unserer Geschichte über Zacharias, seine Ehefrau, über Johannes, da geht es auch um Reden, um Stummsein und um Widerreden und Loben und Preisen und Anbeten. Es gibt sehr viele Nuancen, schöne Nuancen, erquickende, wohltuende, ermutigende, aber auch ermahnende in diesem Text. Und wir wollen versuchen, einige herauszugreifen und zu beleuchten. Wir müssen ja bedenken, als Gott diese Botschaft dem Zacharias gegeben hat, da hat Gott sein Schweigen gebrochen. Überlegen Sie, dass Gott bis zu diesem Zeitpunkt, als er zu Zacharias spricht und ihm ankündigen lässt, dass seine Frau einen Sohn bekommt, den er Johannes nennen soll, 400 Jahre vergangen waren. Das letzte Mal hatte Gott gesprochen zu Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Und von da an, wie gesagt, ungefähr 400 Jahre hat Gott geschwiegen, aber nie vergessen. Glauben Sie das? Auch wenn Sie mal Gott nicht reden hören, auch wenn Sie ihn nicht verstehen, wenn Sie in seinem Wort lesen und es scheint alles dunkel, er ist da und er hat Sie nicht vergessen. 400 Jahre hat er geschwiegen und 400 Jahre daran gedacht, dass der Zeitpunkt kommt, wo er das, was er verheißen hat, auch erfüllen wird. Und darum ist es so wunderbar, wie Gott ausgerechnet an die letzten Verse des Malachi-Buches anschließt mit der Geburt des Johannes. Die letzten zwei Verse im Malachi-Buch. Der Abschluss des Alten Testamentes. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und nun beginnt das Neue Testament Jahrhunderte später genau an dem Punkt, wo das Alte Testament aufgehört hat. Gott sendet seinen Engel Gabriel zu dem Mann Zacharias und lässt ihm sagen, in Lukas 1, Vers 17, über Johannes, den Täufer, und er wird vor ihm hergehen, vor dem Herrn, als Wegbereiter, im Geist und in der Kraft des Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Lassen Sie es mich einfach noch einmal sagen. Dazwischen liegen 400 Jahre. 400 Jahre geistlicher Unfruchtbarkeit für Israel. Kein Prophet mehr. Kein Prophet, der aufgestanden wäre im Namen des Herrn und Botschaft verkündigt hätte. Verwundert es uns deshalb nicht, dass Elisabeth unfruchtbar war? Ich glaube, das hat Sinn und Zweck. Gott schwieg, aber er hat nicht vergessen. Er hat seinen Bund nicht fallen lassen. Er knüpft da an, wo er im alten Bund aufgehört hat, um dem neuen zu bringen. Und darum ist es sicherlich auch keine Nebensache, was die Namen Zacharias, Elisabeth und Johannes betrifft. Sie sind kein Zufall. Ich habe das nachgelesen im Kommentar von Arno Gebelein. Der schreibt: Zacharias bedeutet, Jahwe erinnert sich. Und die Übersetzung von Elisabeth lautet, Eid meines Gottes. Hier wird ja ausgerechnet ein Ehepaar erwähnt. Es wird ja richtig stark zum Ausdruck gebracht, dass es hier nicht nur um einen Mann ging, sondern um einen Mann und eine Frau. Wenn wir die beiden Namen verbinden, erhalten wir die Aussage, Jahwe erinnert sich an den Eid meines Gottes. So beginnt das Neue Testament. Gott hat nicht vergessen, obwohl er lange geschwiegen hat. Und er führt immer zu Ende, was er versprochen hat. Und das für jeden Menschen. Der Zeitpunkt des Erinnerns war gekommen. Die Prophetie stand unmittelbar vor der Erfüllung. Johannes bedeutet Gnade Jahwes und passt ausgezeichnet zu dem Namen Zacharias und Elisabeth. Zacharias, Jahwe erinnert sich an den Eid Gottes, Elisabeth. Und die segensreiche Folge dieses Erinnerns ist die Gnade Jahwes, die jetzt kommen sollte in Jesus Christus. Und Johannes sollte der Vorläufer sein. Und jetzt verstehe ich auch, warum es Gott so wichtig war, gegen alle Meinungen der Menschen, der Nachbarn und der Verwandten, dass dieser Junge unbedingt Johannes heißen muss. Er darf keinen anderen Namen tragen. Er soll den Namen tragen, womit das Neue Testament beginnt. Gott ist gnädig. Und darum sendet er seinen Sohn. Er erinnert sich an seinen Bund, an seinen Eid, an seine Versprechungen und erfüllt alles zu seiner Zeit. Seien wir nur geduldig. 400 Jahre wird von uns keiner leben. Wir stellen aber auch in diesem Zusammenhang, so möchte ich sagen, eine gewisse Ironie fest. Aber eine bedeutende Ironie. Stellen wir uns mal vor, nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hat, redet er nun zum ersten Mal wieder zu Zacharias. Und der Zacharias glaubt der Botschaft Gottes nicht und muss jetzt seinerseits schweigen. Er wird stumm. Wie kam es überhaupt dazu? Und was hat das für eine geistliche Bedeutung? Ist ja nicht eine schöne Geschichte, die Gott nur erzählt, ja, oder erzählen lässt. Hat ja alles Sinn und Inhalt. Er will uns ja was vermitteln. Heilsgeschichte, kompakt. Zacharias war, das wissen wir, Freddy hat das alles gelesen, Zacharias war Priester aus dem Stamm Aaron und ebenfalls seine Ehefrau Elisabeth kam aus dem Stamm Aaron. Es wird ausdrücklich erwähnt, das ist wichtig, ist auch schön, dass in der Bibel oft die Ehepaare erwähnt werden. Ja, ist anders wie in anderen Religionen. Die Priester waren die Bekenner des Zeugnisses Gottes vor dem Menschen. Sie waren die Mittler für Gott vor dem Menschen, für den Menschen vor Gott. Stellvertreter sozusagen. Elisabeth konnte aber keine Kinder bekommen. Das war sehr tragisch zur damaligen Zeit. Einmal wegen der Gerüchte. Man hat früher immer gedacht, wenn eine Frau keine Kinder bekommt, dann fehlt ihr der Segen Gottes. Das hat natürlich nicht gestimmt. Und zum anderen auch die Versorgung im Alter. Es gab ja keine Rentenversicherungen oder dergleichen, ja? Da waren die Kinder dafür da, das Familienleben war ganz anders, dass die Kinder im Alter dann automatisch für die Eltern sorgten. Das hatten sie nicht, sie hatten keine Kinder. Und was tut ein treuer Ehemann, ein guter Vater, er war ja noch nicht Vater, ein guter Priester, er betet für seine Frau. Er hatte ja auch ein gutes Beispiel, er kannte ja die Bibel wahrscheinlich und er kannte auch die Geschichte von Isaak und Rebekka, ne? Denn Rebekka war ja auch zunächst unfruchtbar, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und Isaak betete für seine Frau und Gott erhörte und sie bekam Kinder. Und das war jetzt vielleicht, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch so ein Beispiel für den Zacharias. Und er tut das natürlich auch. Ich bete, Gott möge dir, auch wenn die Jahre vergehen, ich vertraue immer noch, ich halte daran fest, ich bete einfach weiter, dass du, Elisabeth, ein Kind bekommst. Schön, nicht wahr? Und nun, der Mann ist im Dienst, im Priesterdienst, im Tempel und erscheint ihm der Engel Gabriel. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das im Himmel gegangen ist, der Engel, der vor Gott steht. Und Gott gibt nun dem Gabriel einen Schubs und sagt, mach dich auf, geh doch mal zu meinem treuen Knecht Zacharias, der betet schon so lange. Und sag ihm, dass ich seine Gebete erhört habe und er soll einen Sohn kriegen und der soll sogar der Wegbereiter für den Herrn werden, für den Erlöser, für die Gnade, die ich schicken will. Und Zacharias ganz stolz, und Gabriel ganz stolz und froh, er bringt ihm diese Botschaft. Und es ist interessant, diese Botschaft wird genannt frohe Botschaft. Vers 19. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Was ist frohe Botschaft? Was bedeutet das neutestamentlich? Frohe Botschaft bedeutet gute Nachricht. Gute Nachricht bedeutet Evangelium. Das war so eine Art Evangelium, die Gabriel nun dem Zacharias bringen sollte. Und in Vers 13 heißt es so schön, wie ihm gesagt wird, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Ja, typisch Mensch. Da betest du jahrelang und dann sollst du die Antwort kriegen und dann glaubst du es nicht. Typisch Mensch. Haben wir auch schon erlebt? Da beten wir und glauben und können doch nicht denken, dass es wahr wird. Zacharias zweifelt an dieser guten Nachricht. dem Evangelium. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist fortgeschritten im Alter. Ja, warum hast du denn immer gebetet? Ist doch praktisch gar nicht möglich. Ja, das macht man halt so. Er nahm die Botschaft nicht im Glauben an. Und die Folge seines Unglaubens war, dass er nichts mehr zu sagen hat. Er wird stumm. Aber nicht für immer. Bis zu dem Tag der Erfüllung jener Verheißung. Der Engel sagt, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich denke, der war so richtig, das lese ich zwischen den Zeilen, der Engel Gabriel, ich meine, ist ja nicht allwissend wie Gott, ja, der war wahrscheinlich überrascht über diese Reaktion. Der hat sich richtig froh auf den Weg gemacht vom Himmel, von Gott aus zu Zacharias und bringt ihm diese frohmachende Botschaft, das Evangelium, und sagt, Mensch, Zacharias, du, deine Gebete sind erhört, fürchte dich nicht, Gott gibt dir einen Sohn und dieser Sohn soll Johannes heißen und das wird der Wegbereiter vor dem Herrn. Und dann sagt der Zacharias, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt schüttelt der Gabriel sozusagen den Kopf und der sagt, hör mal, weißt du denn nicht? Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Zacharias, ich kenne Gott, ich sehe Gott, jeden Tag von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß, wer Gott ist. Gott ist treu, Gott ist wahr, Gott ist Liebe, Gott hört, Gott ist der Schöpfer, Gott ist allmächtig. Gott ist unbedingt immer treu. Ich stehe vor Gott. Ich weiß, was ich sage. Und du glaubst es nicht? Ich bin gesandt, dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber jetzt siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können. Bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Achten wir mal darauf, es ist ja auch wieder gleichsam tröstlich. Ja? Gott bringt zurecht, aber Gott setzt dir keinen Schlussstrich. Der Engel sagt dem Zacharias nicht und du wirst für immer stumm bleiben. Du wirst nie mehr reden können. Er sagt ihm nur, du wirst stumm bleiben bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und bis sie erfüllt werden, wirst du stumm bleiben. Ja, und das war dann auch so. Und man kann sagen, 9 Monate war der Zacharias stumm, ja? Hat Elisabeth sich vielleicht gefreut? Nein. Aber dann kommt das Wunderbare, bis zu dem Tag, da erfüllt werden die Verheißungen. Und das kam dann auch so, nach 9 Monaten bekommt Elisabeth nun ihren Sohn. Die Verheißung erfüllt sich. Und jetzt muss der Zacharias seinen Glauben unter Beweis stellen. Ist er jetzt zurückgekommen zum Glauben? Glaubt er jetzt oder glaubt er nicht? Ich meine, dass seine Frau schwanger war, das hat er auch mitgekriegt. Ja, das muss er nicht mehr glauben. Aber er muss seinen Glauben dennoch unter Beweis stellen. Wie? Indem er seinen Sohn jetzt so nennt, wie Gott es ihm auferlegt hat. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Keinen anderen Namen. Und indem der Zacharias das tut, findet er zurück zum Glauben an die Zusagen Gottes und er beweist damit, ja, doch, ich glaube allem, was Gott gesagt und was er verheißen hat. Bedenken wir mal, das war gar nicht so einfach. Mit der Namensgebung des Johannes wird von Gott selbst, und das verlangt er jetzt auch von Zacharias, eine anerkannte und beliebte Tradition durchbrochen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Gnade Jahwes. Wie hatte es Maleachi in seinem letzten Satz des Alten Testamentes gesagt? Ich sende ihn vor dem Herrn her, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Gott wollte nicht im Gericht kommen, sondern in der Gnade des Herrn Jesus Christus. Und dafür war Johannes der Wegbereiter. Gnade Jahwes. Und darum musste er so heißen. Das hat man damals nicht verstanden. Darum war die Reaktion der Nachbarn und Verwandten so empörend. Das macht man doch nicht. Wir geben ihm den Namen Zacharias oder irgendwie jemand hier aus unserer Verwandtschaft, aus der Familie. Elisabeth, was ist mit dir los? Du kannst doch deinen Sohn nicht Johannes nennen. Das ist nicht Sitte in Israel. Das ist nicht fromm in Israel. Das entspricht nicht mehr unserer Kultur. Aber Elisabeth besteht darauf und sagt doch, der heißt Johannes. Dann müssen wir den Papa rufen. Zacharias, komm, komm, komm. Wie soll dein Sohn heißen? Und dann sagt er, gib mir ein Täfelchen. Und dann schreibt er so auf das Täfelchen drauf. Johannes. Und er hat das S geschrieben am Schluss. Und da konnte er wieder reden. Muss mal lesen. Vers 61 oder Vers 62. Sie winkten aber seinem Vater, der ihn, wie er ihn genannt haben wollte, und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Sofort aber tat sich sein Mund auf. Herrlich. Herrlich. Und jetzt kann er auf einmal Gott loben. Und jetzt bekommt er den Heiligen Geist, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, sozusagen versiegelt. Und auf einmal ist er das, was er eigentlich sein soll, Priester. Ihr Lieben, fällt uns durch diese Ereignisse nicht auch ein prophetisches Licht auf Israel? Ich habe mir das gedacht, als ich diese Geschichte so las. Und sehen Sie, Israel war von jeher bestimmt, ein priesterliches Gottesvolk auf Erden zu sein. 2. Mose 19,6. Israel hat die Verheißung des zukünftigen messianischen Reiches. Gott hatte, wie gesagt, 400 Jahre geschwiegen. In dieser Zeit war das für Israel eine relativ unfruchtbare Zeit, wie Elisabeth. Aber viele in Israel beteten, dass Gott seine Verheißung erfüllen möge und der Messias kommen möchte. Und nun kam der Herr und brachte die frohe Botschaft seines Evangeliums. Die Gnade Gottes in Jesus Christus. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus. Und was war die Reaktion des Volkes? Woran sollen wir das erkennen? Als er unter ihnen lebte. Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Andauernd hat er Zeichen getan. Wer hätte über Wasser gehen können? Wer hätte 5000 Menschen speisen können? Wer hätte Lazarus auferwecken können aus den Toten? Wer hätte einen Sturm stillen können? Sie glaubten nicht. Gib uns ein Zeichen. Wie soll das geschehen? Bist du wirklich der, der du von dir behauptest zu sein? Man lehnte ihn ab. Und was war die Folge für Israel? Sie wurden stumm. Stumm. Keine Botschaft mehr. Zerstreut in alle Welt. Nichts da von Priestervolk. Fast 2000 Jahre. Und bitte, ist es nicht in Israel, besonders in orthodoxen Kreisen, zu einer Tradition geworden, den Namen Jesu abzulehnen? Hat nicht die Tradition des Talmuds in gewisser Weise das Wort Gottes verdrängt? Dass man sich sehr mehr am Talmud hängt als am Wort Gottes? Aber es wird sich ändern. Es wird sich ändern. Bis. Israel ist, ich sage es mal so, zum Schweigen verurteilt. Bis. Bis sich die Verheißungen erfüllen. Bis die Zeit kommt, wo alles erfüllt wird, was Gott gesagt hat. Und bis sie den Namen Jesu in den Mund nehmen und auf die Tafel schreiben. Zurückkehren zum Wort. Dann wird sich das Blatt wenden. Aber nehmen wir das mal für uns. In welcher Situation befinden Sie sich gerade? Sehen Sie, wir haben dann nichts mehr zu sagen, wenn wir nicht mehr glauben. Ist klar. Wenn uns statt des Heiligen Geistes vielleicht der Pessimismus und der Zweifel beherrscht. Wenn wir der Gnade davonlaufen, haben wir nichts mehr zu sagen für unsere Umwelt. Wenn wir liberal werden, haben wir nichts mehr zu sagen. Warum haben manche Kirchen heute keine Botschaft mehr? Entweder, weil sie liberal geworden sind, sie glauben dem Wort nicht mehr ganz, keine Botschaft mehr, obwohl die Kirchen voll sind oder auch weniger voll, oder sie werden gesetzlich traditionell, haben sie auch nichts zu sagen. Wenn uns die Tradition wichtiger wird als das Wort, wenn das Gesetz die Gnade verdrängt, Gott stellt sich nicht zur Tradition. Er stellt sich nur zu seinem Wort. Es gibt gute Traditionen. Weihnachten würde ich mal sagen, ne? Finde ich schön. Aber es gibt auch weniger gute Traditionen. Haben wir den Mut, Biblisches über Tradition zu stellen? Ja, zurück zu Zacharias. Also der Zacharias, der kommt also zurück zum Glauben und er bekennt jetzt seinen Glauben und er schreibt es auf die Tafel und er findet zur Stimme zurück. Er wird jetzt wieder ein Botschafter. Alles erfüllt sich, was Gott gesagt hat. Und dann beginnt die Prophezeiung des Zacharias damit, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und in Verbindung damit mit einem Lobpreis. Und das ist auffallend. Und sein Vater Zacharias 67 wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Also derselbe Mann, der vorher noch zweifelnd fragte, woran soll ich das erkennen, wie soll das geschehen, jetzt, wo er zum Glauben zurückgefunden hat, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Derselbe Mann. Aber jetzt hat ihn der Heilige Geist im Griff. Vom Heiligen Geist erfüllt sein bedeutet eigentlich, vom Heiligen Geist beherrscht zu sein. Vom Geist Gottes beherrscht zu sein. Und das führt immer in die Anbetung. Immer zuerst in Anbetung. Vielleicht ist deshalb heute Morgen so viel gesagt worden, ja, über Anbetung, über Lobpreis, über Dank. Weil der Heilige Geist vornehmlich zuversichtliches Vertrauen wirkt. Das Gleiche übrigens, das ist das Prinzip der Bibel. Nicht, dass Sie denken, das ist jetzt hier so einmalig. Alles beruht auf zwei und drei Zeugen, ja, in der Bibel heißt es. Elisabeth, die Ehefrau von Zacharias, nicht nur der Mann war voll Geistes, auch seine Frau. Als sie schwanger war, da wird sie besucht von der schwangeren Maria, der Jungfrau. Und als die Maria zu Elisabeth kommt, beide sind schwanger, also haben die Babys noch im Bauch, ja, da kommt die rein und da hüpft das Kind im Bauch von der Elisabeth. Vom Geist gewirkt. Lobpreis noch im Mutterleib. Als Embryo. Und dann heißt es, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Sehen Sie, Lobpreis. Wir sind ja immer dagegen, ne? Aus guter Tradition. Sie wissen, was ich meine. Gib falschen Lobpreis, ja? Gib falschen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich glaube auch, Marias Lobpreis dürfen wir als Folge der Wirkung des Heiligen Geistes sehen. Wenn sie dann sagt in Lukas 1, 46, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Später, der alte Greise Simeon, als er das kleine Kind Jesus auf den Arm hat, heißt es, Ja, dass er in den Tempel kam auf Antrieb des Geistes, dass er dann den Herrn Jesus sieht, ihn auf den Arm nimmt. Und dann heißt es eben, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Alles auf Antrieb des Geistes. Es gibt einen guten, nüchternen, biblischen Lobpreis. Nicht Rambazamba auf der Bühne, das meine ich nicht. Und das alles, das ist eigentlich das Prinzip des Neuen Testamentes nach Epheser Kapitel 5, Vers 18 bis 20, wo der Apostel Paulus sagt, dass wir voll Geistes werden können oder sollen, ja, sondern werdet voll Geistes. Und jetzt die direkte Folge, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen. Wieder, Prinzip des Neuen Testamentes. Und das tut Zacharias auch. Warum erwähne ich das? Das ist insgesamt deshalb erwähnenswert, da es uns zeigt, dass wer vom Heiligen Geist beherrscht wird, anbetet, glaubt und dankt. Und diese Tatsache wiederum lässt die Frage in uns aufkommen, was uns wohl beherrscht, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Wie ist das, wenn wir von anderen Dingen beherrscht werden? Mürrisch, unzufrieden, mäkelig, nur noch in uns gekehrt, Selbstmitleid. Wenn wir uns nicht mehr freuen können, abgesehen von wirklichen Dingen, die dazu beitragen, dass man sich mal nicht freuen kann, das gibt es auch, ja, das wollen wir dahinstellen. Wenn einer trauert, hat einen lieben Angehörigen verloren, dann kann er nicht lachen und sich freuen. Aber ich meine jetzt, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Wenn wir immer nur den Kopf hängen lassen, immer nur darum mäkeln, uns Zweifel beherrscht und wir alles nur dunkel sehen, wenn wir Pessimisten sind und den geistlichen Optimismus verloren haben, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass uns der Geist nicht mehr beherrscht? Was ist die Zerreißprobe in unserem Leben? Wir wissen es besser. Wir beten vielleicht sogar manchmal, aber wir glauben nicht. Und wir wagen nicht den Schritt des Glaubens. Wir schreiben es nicht auf die Tafel. Es bleibt alles so eingehängt. Ja, und jetzt kommt dann, nachdem der Zacharias jetzt erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, da kommt es auch zu diesen wunderbaren Prophezeiungen. Der Mann wird auf einmal Prophet. Er ist nicht nur ein Priester, er ist Prophet. Ah, was wird das sein, wenn Israel zu Gott findet? Ja? Da sagt er auf einmal, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Das ist das Erste, was er sagt in seinem Lobpreis, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat erkannt. Erlösung bereitet, Erlösung geschaffen. Und genau das hat Gott mit Jesus getan. Als der Herr das erste Mal kam, hat er seinem Volk Erlösung bereitet, indem das Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Ich habe alles bereitet, ich hab alles geschaffen. Aber das Volk hat es ja damals zunächst einmal nicht angenommen und blieb deshalb im Großen und Ganzen unerlöst. Abgesehen von einzelnen Juden wie die Apostel und andere. Erst bei der Wiederkunft Jesu wird der ganze Überrest Israels gerettet. Und dann in Vers 69, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Knechtes David. Horn, das ist immer was Kräftiges, ja. Das bedeutet in der Bibel Macht, Kraft. Darum wurden zumeist die Könige in Israels gesalbt mit Öl aus einem Horn. Zum Beispiel David steht ausdrücklich geschrieben in 1. Samuel 16, 13, dass der Samuel ihn mit Öl aus einem Ölhorn gesalbt hat. Kraft, Macht. Saul übrigens aus einem Glas, ja, oder Ton. Ist zerbrochen. Das ganze Reich von Saul ist zerbrochen. Und David war das anders. Und Jesus ist der Sohn Davids. Jesus hat mit Macht, mit Kraft die Welterlösung vollbracht. Er hat die Ketten der Schuld zerrissen, die Mauern der Sünde durchbrochen, Vergebung bewirkt. Gestern Abend sagte mir jemand, was Gott getan hat. Gott schenkt uns, das ist Weihnachten, Gott schenkt uns ewiges Leben. Und was schenken wir ihm? Unsere Sünden. Das ist der Unterschied. Dann Vers 70. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Es muss sich noch mehr erfüllen als nur die Errettung von Bethlehem und Golgatha bei dem ersten Kommen Jesu, Geburt und Tod Jesu. Der Herr ist aus den Toten auferstanden, um noch alles Ausstehende der Propheten zu erfüllen. Zacharias sagt es ganz deutlich, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Er will damit sagen, alles, was Gott den Propheten im alten Bund verkündigt hat, das muss sich alles erfüllen in diesem Jesus Christus, der jetzt auf die Welt kommen wird. Aber als Jesus das erste Mal kam, und das konnte ja Zacharias zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, hat Jesus zunächst einmal die Erlösung vollbracht, also mit dem Horn der Kraft. Und dann ist er gen Himmel gefahren. Und da war noch nicht alles erfüllt, oder, was die Propheten gesagt haben. Denn die Propheten haben ja noch von viel mehr verkündigt. Die Propheten haben von einem messianischen Reich gesprochen, von einem messianischen Weltreich, von der Rettung Israels, von der Einsetzung Israels als Priestervolk in dieses Weltreich. Ja, wann wird denn das vollends erfüllt, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her? Wann wird das denn so noch erfüllt? Wann denn? Eine Offenbarung. Sehen Sie mal den Wortlaut. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Gott wird nichts fallen lassen. In der Offenbarung erfüllt sich der Rest. Und dann, Vers 71 bis 75, Errettung von unseren Feinden. Hat sich das schon erfüllt? Wenn wir in den Medien lesen, dann lesen wir alles andere, ne? Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Ja, dienen Sie schon ohne Furcht? In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Drei Dinge werden hier gesagt. Errettung von den Feinden, alle, die ihn hassen, Israel hassen. Dass Gott den heiligen Bund vor Augen hat, daran gedenkt, an den Eid an Abraham. Und dass Israel dahin kommt, dem Herrn ohne Furcht zu dienen. Ihr Leben lang. Hat sich noch nicht erfüllt, oder? Und darum finden Sie diese drei Dinge hier. Finden Sie alle in der Offenbarung. Und da wissen wir, es muss noch kommen. Offenbarung 11, 18. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Den Kleinen und den Großen. Und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Das bedeutet, Israel wird gerettet von allen Feinden. Gott wird zornig. Die Nationen sind unter anderem zornig geworden über was? Die sind nicht einfach nur so zornig. Über Israel. Zornig über Israel. Immer wieder ist das der schwarze Peter, ne? Oder wird ihnen zugeschoben. Jesus hat es prophezeit. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen auf Erden. Haben wir das oder haben wir es nicht? Aber dann wird der Herr die Apokalypse schicken. Auch noch wegen anderer Gründe. Natürlich. Und dann wird der Herr seinen heiligen, ewig gültigen Bund gedenken, den er Abraham geschworen hat. Genauso wie der Zacharias das sagt. Gott gedenkt an seinen heiligen Bund. Und das ist doch interessant. Da steht übrigens alles in Offenbarung Kapitel 11. Steht alles da. Ist doch interessant. Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar im Tempel. Warum? Warum sieht Johannes auf Patmos in Griechenland auf einmal, wie der Himmel sich auftut und er sieht in den Himmel rein und er sieht ausgerechnet die Bundeslade? Warum nicht das Kreuz? Oder den Grabstein, der weggewälzt ist? Oder die Schechina? Wissen Sie, die Sichtbarwerdung der Bundeslade ist das Zeichen der Bundestreue Gottes zu Israel. Zacharias und Elisabeth, Jahwe erinnert sich an den Eid meines Gottes. Gott hat es nicht vergessen, auch in den 2000 Jahren jetzt, die dazwischen liegen, ja? Zwischen Jesu Himmelfahrt und vielleicht bald seiner Wiederkunft. Und er wird den Bund erfüllen, den er Abraham gegeben hat. Und auch David. Es wird alles durch Jesus vollendet. Mit dem Horn seiner Macht. Und das sieht man dann in der Offenbarung. Und letztens, die endgültige Errettung Israels. Das hat der Zacharias auch gesagt, dass wir ohne Furcht dem Herrn dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und das ist ja die Berufung Israels gewesen, als ein Priestervolk. 2. Mose 19, 6. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und in der Offenbarung, glaube ich persönlich, sehen wir Israel wieder als das Priestervolk, das zum Bekenntnis gefunden hat. Zu dem, der da heißt, das Wort Gottes. Offenbarung Kapitel 19. Darum heißt es in Offenbarung 5, 9 bis 10, und das ist übrigens interessant, weil das steht im Mehrheitstext, da sagen die 24 Ältesten, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Das sagt der Heidenapostel Paulus nie über die Gemeinde. Das sagt Petrus und er schreibt an Juden. Und das sagt die Offenbarung des Johannes und er schreibt auch an Juden. Nur Paulus schreibt an Heiden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die 24 Ältesten symbolisch den Überrest Israels repräsentieren, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde hat andere Berufung. Aber wir sind da, wo wir immer hinkommen, ans Ende. Ich weiß nicht, mit welcher Stimmung Sie hier sitzen. Haben Sie vielleicht Zweifel? Gehören Sie deshalb zu denen, die geistlich stumm sind, die nicht durchbrechen, die alles wohl sehen, wie Zacharias, er sieht die Schwangerschaft, den Verlauf der Schwangerschaft seiner Frau. Er weiß, er soll Johannes nennen und er kann es nicht. Er würde so gerne über die Erscheinung reden des Engels Gabriels, der vor Gott steht. Und er kann es nicht. Die Vision, die er gehabt hat. Er würde jetzt schon gerne sagen, hört mal, was der Engel mir gesagt hat, was wir für ein Kind kriegen. Das wird der Vorläufer, der Wegbereiter des Herrn, des Erlösers, der Gnade. Und er kann es nicht. Er ist stumm. Bis er zu diesem Glauben durchdringt, zu dem Schriftglauben. Ich möchte Ihnen zum Abschluss zwei Sprüche weitergeben, die ich kürzlich selber gelesen habe. Nehmen Sie das als Ermutigung für Ihre Situation. Erstens, alles, was ich sehe, lehrt mich, dem Schöpfer auch in Bezug auf alles das zu vertrauen, was ich noch nicht gesehen habe. Haben wir es verstanden? Alles, was ich sehe, lehrt mich, dem Schöpfer auch in Bezug auf alles das zu vertrauen, was ich noch nicht gesehen habe. Und der zweite Spruch. Gelegentlich verlangt der Glaube von uns, dass wir im großen Stil unlogische Dinge tun. Das lese ich auch nochmal. Gelegentlich verlangt der Glaube von uns, dass wir im großen Stil unlogische Dinge tun. Du darfst ihn doch nicht Johannes nennen. Das macht man doch nicht. Was werden die Kollegen denken? Die Verwandtschaft, die Nachbarn? Mensch, mach das doch nicht. Stell dich nicht dazu. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es tun. Amen. Immer noch beten. Ja, Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen, für diesen vierten Advent. Wir danken dir, dass du dich mit deinem liebevollen Wort an uns richtest und dass wir da immer wieder aufmerksam gemacht werden, um was es eigentlich geht. Um den schlichten Glauben. Um den schlichten Glauben an dich. Dann wird alles anders. Diese totale Wende sehen wir im Leben von Zacharias und ist für uns eine Botschaft, Herr. Schenke du die Gnade, dass wir auch zu diesem Herzensglauben zurückfinden oder vielleicht ganz neu finden, dass wir das, ja, sagen wir so, auf die Tafel des Herzens schreiben. Ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Und dann wirst du uns zum Lobpreis führen, zur Glaubensgewissheit. Das übernimmst du, wie du es bei Zacharias getan hast. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. 457. 457. Da singen wir aber noch alle drei Strophen. Ja? Wollen wir dazu aufstehen vielleicht? Auch anbetend. O du Fröhliche, o du Selige.
Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die Prophezeiung des Zacharias. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt beziehungsweise Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, einen neuen Kalender und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!